Hallo und herzlich willkommen zu unserem Reitsport-Podcast, dem Podcast von Rimondo und der Reiterrevue. Wir sprechen über aktuelle Themen aus den Bereichen Reitsport und Pferdezucht. Wir sprechen über interessante Personen, genauso wie mit interessanten Personen. Und wir freuen uns, dass du uns heute folgst in unsere Welt der Pferde.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Reitsport-Podcast. Heute bin ich zu Gast in Warendorf, in der Pferdestadt, und zwar bei Andreas Osthold. Hallo Andreas.
Servus Tobi.
Wir sind hier bei dir zu Hause, unweit auch von deinem zweiten Zuhause, würde ich sagen, der Sportschule der Bundeswehr. Du hast das DOKR vor der Tür, die Sportschule vor der Tür, wohnst sozusagen im HGW-Trainingszentrum. Optimaler können die Trainingsbedingungen nicht sein, oder?
Nee. Also das Dasein in der Bundeswehr und der Berufssoldat dort, den weißt du auch, den habe ich immer so als Sechser im Lotto bezeichnet. Jetzt so dann auch noch das Zuhause gefunden auf der Winkleranlage, direkt Zaun an Zaun zur Bundeswehr, zum Arbeitgeber. Das war dann nochmal so die Zusatzzahl quasi.
Ja, absolut. Die räumliche Nähe hier ist das eine. Du hattest auch eine persönliche Nähe zu Hans-Günther Winkler. Kannst du deine Beziehung vielleicht einmal beschreiben, die du zu ihm hattest?
Ja gut, ich glaube, ich war so ein bisschen der sportliche Sohn, den er in dem Sinne nie hatte. Mhm. Und dadurch hatten wir natürlich auch eine unheimlich fruchtbare Zusammenarbeit. Und dadurch habe ich natürlich so in den letzten Jahren unheimlich viel von ihm gelernt.
Hat er dir auch für deine Trainerlaufbahn so ein bisschen was mitgegeben, irgendwie, was du vielleicht heute auch selber anwendest bei Reitschülern? Oder?
Gut, ich meine, ganz viel habe ich natürlich so schon in meiner ganzen Reiterjugend und durch meine Trainer in der Zeit gelernt. Dann natürlich viel beim Trainerstudium in Köln an der Trainerakademie. Das habe ich ja zu einer Zeit, sage ich mal, studiert, wo das eigentlich im Reitsport noch relativ, noch nicht so eigentlich angesagt war, sage ich mal. Da habe ich das doch so für mich selber unbedingt machen wollen, habe da schon viel mitgenommen. Und ich sage mal, dann so viel gutes altes Wissen und eine unheimliche Konsequenz habe ich dann noch von ihm mitbekommen.
Weil du das Studium gerade ansprichst, das ist auch was auch heute noch nicht jeder macht. Ne? So das Klassische ist ja, dass man irgendwie Trainer C, B, A macht und so weiter. Aber dann auch wirklich das Sportstudium in Köln an der Sporthochschule, ne, mit Diplomtrainer, macht auch heute nicht jeder.
Ja gut, es ist ja kein sportwissenschaftliches Studium, sondern es ist tatsächlich ein Trainerstudium an der Trainerakademie. Das ist zwar örtlich an die Sporo angeschlossen. Mhm. Aber es ist natürlich schon so, dass da ausschließlich eigentlich Leute studieren, die originär später Bundestrainer werden sollen oder Stützpunkttrainer und so weiter.
Was du ja letztendlich auch hier in der Sportschule mit machst oder auch mit jungen Reitern zu tun hast.
Das ist richtig.
Ja, hat er dir hier denn speziell im Springen weitergeholfen oder geht es auch darüber hinaus, deine Zusammenarbeit mit HGW, dass er dir auch an anderer Stelle vielleicht was mitgeben konnte von seiner Reitphilosophie und seiner Erfahrung?
Ich sag mal so, der Reitsport besteht ja aus ganz vielen Facetten. Ein ganz kleiner Teil ist ja letztendlich wirklich nur das reine Reiten. Und er war damals schon ein Perfektionist und die Welt ist ja auch nicht anders geworden. Mhm. Natürlich hat sich der Sport irgendwo ein Stück weit verändert und ist technischer und so weiter geworden. Aber trotzdem, sagen wir mal, dieses Rundumwissen, was nachher einen kompletten Sportler ausmacht, hat er damals schon besessen, hat er bis zum Schluss besessen und hat das auch eben versucht, mir zu vermitteln.
Mhm. Musst du jetzt nach seinem Tod hier irgendwas umstellen für dich, für deinen Alltag? Oder war das jetzt eher eine emotionale Geschichte nochmal, der Tod? Und du musst jetzt aber für deinen Trainingsablauf, für dein Leben hier auf der Anlage sozusagen gar nicht viel umstellen?
Gut, ich habe den Bereich, den ich jetzt mit meinem Sohn und mit meiner Frau bewohne, schon bereits 2012 erworben von ihm und habe das übernommen, also die ganze reitsportliche Anlage in dem Sinne. Und deswegen geht da Gott sei Dank auch alles so weiter wie gehabt. Nur auf sein Wissen und auf seine Ratschläge muss ich natürlich jetzt in Zukunft verzichten.
Ja, musst du da vielleicht auch ein bisschen nach einem neuen Mentor oder ist das auch erstmal okay so für die Situation oder gibt es da noch irgendwie den einen oder anderen, wo du dir gerne was abschaust, wo du dir Rat holst auch? Oder ist das jetzt in dem Moment auch gar nicht das Thema für dich?
Doch, man sucht ja immer Hilfe und auch irgendwo eine gewisse Anlehnung. Es ist in der heutigen Zeit und mit auch den vielen Informationen, die man heute kriegt aus sämtlichen Medien und alles drumherum, sag mal, es ist schwer, sage ich mal, immer die richtige Entscheidung zu treffen oder immer den richtigen Weg zu finden. So, dafür braucht man einen Mentor oder gute Freunde, Partner und so weiter um sich herum, um da auch immer wieder den Weg zu finden oder auf dem Weg zu bleiben, das ist ganz klar.
Kommen wir nochmal zurück zur Sportschule. Du bist Berufssoldat. Das ist ja schon ein bisschen auch unter Reitern ein besonderer Status. Das findet man nicht überall. Was bedeutet das genau? Wie bist du dahin gekommen? Wie wird man Berufssoldat an der Sportschule?
Also ich könnte jetzt sagen, das hat sich alles natürlich vorher geplant aufeinander aufgebaut. Gut, so war es aber eben nicht.
Ja, kann man das? Das ist die Frage.
Man kann das mit Sicherheit wollen oder planen, dass es dann so kommt. Das sind, glaube ich, so immer diese Fügungen, die man im Leben braucht, wo man aber dann einfach, ob nur bewusst oder ungewollt, zur passenden Zeit am richtigen Ort steht. Das sind so die Momente, die man eben braucht. Ich glaube, diese Momente hat es auch immer wieder gegeben. Ich glaube, man muss einfach ein bisschen weiter vorne anfangen. Wir haben elterlicherseits immer schon mit Pferden zu tun gehabt. Der ältere Bruder hat ja auch immer schon geritten. Ich habe erst modernen Fünfkampf gemacht. Das war zu der Zeit in meiner Jugend in Warndorf genauso angesagt wie der Reitsport, noch mit Bundesleistungszentrum, mit Internat und so weiter und so fort.
Wo Reiten ja auch schon eine Teildisziplin ist, ne?
Ja, wobei in jungen Jahren, da trainiert man das in dem Sinne ja nur ansatzweise und ist dann später erst tatsächlich im Wettkampfmodus mit drin. Ich bin da ja über eine Schul-AG eigentlich reingekommen und dann über einen gewonnenen Malwettbewerb dann im Endeffekt so ein Halbjahrestraining in so einer erweiterten Gruppe gewonnen und dann da eigentlich reingerutscht. Auch wenn viele sich da, die mich kennen, das nicht sich vorstellen können, weil ich in meiner Jugend oder in meiner Kindheit relativ schüchtern. Und wäre ohne diesen gewonnenen Malwettbewerb wahrscheinlich nie in diese Gruppe reingekommen oder hätte das da weitergemacht oder intensiver gemacht. Aber es war ein Glücksgriff, hatte auch mit Volker Hedrich, einem Diplom-Sportlehrer, eigentlich auch ehemaliger Sportlehrer oder zu der Zeit Sportlehrer in der Bundeswehr, Sportschule, tollen Trainer gehabt und in diesen Sport gefunden. Bis dann irgendwann der Moment kam, dass man realisiert hat, dass dieser Sport national viel Spaß gemacht hat, dass wir auch erfolgreich waren, aber international zu der Zeit eigentlich Deutschland überhaupt nichts zu melden hatte. Und ja, irgendwo ist man ja doch immer schon irgendwo auf Erfolg aus und damals ist da irgendwie die Lust verloren gegangen. Und die Möglichkeit zum Reiten war von zu Hause immer schon gegeben und dann habe ich halt gewechselt. So kam ich dann eigentlich zum Reitsport, leider eigentlich viel zu spät. Dadurch ist eigentlich so diese Junioren-Reitertour, also diese U18, U21-Tour so ja fast an mir vorbeigegangen, ohne dass ich da sportlich eigentlich mitspielen konnte, weil ich ja, sag mal, vom Trainingsalter natürlich richtig Rückstand hatte. So, dann habe ich mein Abitur gemacht und nach dem Abitur war natürlich erstmal die Wehrpflicht angesagt und Gott sei Dank habe ich da einen Platz damals direkt in der Sportschule bekommen und habe mein Jahr 1998 halt in der Sportschule in der Sportförderung verbracht.
Also relativ spät kann man sagen, nach heutigem Standard im Reitsport richtig angekommen, aber dann doch recht früh auch in der Sportschule schon gewesen und da sozusagen in die Bahn gelenkt schon, wo du heute bist.
Das richtig, durch den damaligen Sportchef Reinhard Wendt, dann sage ich mal immer wieder Gott sei Dank an die Hand genommen worden und eben Wege aufgezeigt worden, die man gehen kann. Dann kam eben nach diesem Sportschuljahr die Lehre am Bundesleistungszentrum auf der anderen Straßenseite, habe da also meine 2 Lehrjahre verbracht und habe dann nach der Lehre eine interne Führungsausbildung gemacht, das heißt Nachwuchsführungskraft. War halbtags im Verband in der FN im Büro und habe da alle Abteilungen kennengelernt. Man hat sich ein gewisses Netzwerk aufgebaut und war halbtags weiter geritten. Habe da aber auch festgestellt, dass das definitiv nichts für mich ist, solange ich mir nicht beide Arme und Beine breche, dass ich irgendwo Praktiker bin und nicht in den Verband möchte oder irgendwo ins Büro. Habe dann mich auf meinen Meister vorbereitet, meinen Meister gemacht. Und dann eben, weil ich Interesse hatte, immer schon am, nicht nur selber am Reiten und Trainieren meiner Pferde, sondern eben auch Trainieren von anderen Reitern, habe ich dann weiterführend das Diplom-Trainerstudium angefangen und beendet. Und habe da eben viele Sachen, die in der normalen pferdesportlichen Ausbildung zum Bereiter oder Pferdewirtschaftsmeister, wie eben Sportpsychologie, Soziologie, Entwicklungsstufen und auch das allgemeine Eingehen auf den Sportler-Reiter, wenig vorhanden ist, sondern immer die Konzentration extrem zu der Zeit zumindest auf das Pferd oder ausschließlich am Pferd lag. Und ich das eben mitnehmen wollte, habe das dann gemacht und habe, glaube ich, oder profitiere heute davon noch, weil viele Sachen auch, sind wir wieder bei diesen vielen Facetten, auch wenn das natürlich sehr humansportlastig war, viele Facetten immer wieder sich zusammensetzen und ich sage, Mensch, das war doch eigentlich im Studium schon und dann transferiert man das so ein bisschen in den Reitsport und auch aufs Pferd, auf sich selber, auf das Paar. So, und dann war das abgeschlossen. So, und dann kam die Überlegung, wie geht's weiter? Und
Zu der
dann
Zeit warst du noch kein
zu der
Zivilsoldat.
Zeit war ich natürlich nicht berufsverweigert, war ich auch Zivilist, auch kein Soldat. Und dann kam die Überlegung, okay, man hat jemanden gesucht, der da im Bereich Sportschule das Federführen so ein bisschen in lenkt und in die Bahn bringt. Und dann habe ich gedacht, okay, zu der Zeit war das, sag ich mal, nicht so, dass die angesagte Anlage war auch relativ antiquiert. Wenig, sage ich mal, an der Infrastruktur dann über mehrere Jahrzehnte ja eigentlich nichts gemacht worden oder man sah die Notwendigkeit nicht. So bin ich da, sage ich mal, wie als Wiedereinsteller in die Sportförderung gegangen, selber als Sportler, aber gleichzeitig auch als Bereichsleiter für den Pferdesport. Und im Endeffekt hat sich das auch, sage ich mal, als totaler Glücksgriff rausgestellt. Im ersten Moment war ich mir nicht sicher, ist es eine Chance oder ist es ein Abstellgleis für jemanden, der zu viele Fragen stellt? Gott sei Dank hat sich das dann jetzt tatsächlich, ich bin jetzt seit 11 Jahren in der Kaserne als Soldat, bin dann eben dadurch, dass das sehr gut funktioniert hat und dass man der Meinung war, weil man, sagen wir mal, als Sportler immer nur Jahres- oder Zweijahresverträge bekommt und nie, sage ich mal, Planungssicherheit hat. Und man irgendwann ja auch so alt wird, dass man mit Frau oder Kind oder in dessen Entstehung, sage ich mal, dann irgendwann auch mal für sein Leben planen möchte.
Klar, ja.
Und kam dann Gott sei Dank die glückliche Fügung, dass auch die Bundeswehr oder die zuständigen Leute erkannt haben, Mensch, da ist jemand, der engagiert sich über das normale Maß hinaus, identifiziert sich voll und ganz damit. Wollen wir den nicht langfristig halten? Und dadurch kam dann tatsächlich die Bewerbung und die Ernennung zum Berufssoldaten, was eben als Reitsportlehrer ja auch nie vorgesehen war. Es waren eigentlich immer nur kurzfristige Aufenthalte, bevor man in die Realität entlassen wird. So, und aber dadurch mein Engagement, wofür ich originär gar nicht da war und eben da das alles zu leiten und zu führen, hat man das Gott sei Dank zu würdigen gewusst und bin ich eben Berufssoldat geworden und bin jetzt dauerhaft da und bin dauerhaft als Sportler selber da und gleichzeitig als Anlagenleiter und kann das natürlich super kombinieren und bin da total glücklich mit.
Heißt aber auch, du hast nicht nur den Bereich in Sachen Ausbildung übernommen und dass du selber deinen Sport da ausübst, sondern du sagst ja, die Anlage war ein bisschen in die Jahre gekommen. Was du dir sozusagen mit eingekauft hast, war dann die ganze Infrastruktur auch auf Vordermann zu bringen, sodass man heute diese Top-Trainingsbedingungen hat, wie wir sie hier eben vor Ort sehen, mit neuem Springplatz, mit super Geländeparcours. Also viele Reiter wünschen es sich ja, hier einmal reiten zu können. Das hast du sozusagen mit eingekauft, das auf Vordermann zu bringen.
Ja, das ist vielleicht ein bisschen vermessen, wenn ich jetzt sagen würde, da bin ich ausschließlich dran schuld. Ich meine, ich bin nur so ein kleiner Hauptfeldwebel mittlerweile. Das entscheiden andere Menschen in der Bundeswehr, wo Geld investiert wird und wo nicht. Aber ich glaube, ich habe die passenden Leute kennengelernt, die das dann entschieden haben tatsächlich. Und ich glaube, ja, wir haben in den letzten 10 oder 11 Jahren sehr viel erreicht. Alle Trainingsanlagen, alle Reitflächen sind nach heutigem Standard modernisiert. Wir haben tolle Firmen dabei, wo man sagt, wirklich up to date. Haben also, was die reine Reitmöglichkeit angeht, kann man sich, glaube ich, kaum eine schönere Anlage wünschen, wenn man zumindest vielseitig orientiert ist.
Um da hinzukommen, ist ja auch eine ganze Menge Know-how nötig, eben solche Bedingungen zu kennen und zu wissen, worauf es ankommt, die man im Zweifelsfall als Entscheidungsträger bei der Bundeswehr vielleicht auch gar nicht hat. Und da wahrscheinlich schon sinnvoll, dass man eben dich da beratend zur Seite stehen hatte.
Das ist richtig. Denen war es nicht bewusst, dass es eben nicht mehr zeitgemäß ist. Und ich musste natürlich schon irgendwo den wichtigen Menschen in der Bundeswehr darstellen, dass das zwar schön ist, aber antiquiert. Und dass wenn wir Leistungen oder wenn sie von uns Sportlern Leistungen erwarten, dass wir aber auch eine Infrastruktur haben müssen oder gebrauchen, die das überhaupt zulassen. Und das hat geklappt und jetzt ist gerade der nächste Streich angefangen, dadurch, dass jetzt die Pferdeställe, die Boxen, in denen die Pferde leben, eben auch nach heutigen Ansprüchen tiergerecht umgebaut werden.
Und du bist da nicht alleine in der Sportschule. Es gibt immer noch ein paar andere Reiter. Wie viele Kapazitäten gibt es da in der Sportfördergruppe und auch von den Stallungen her? Wie seid ihr da beritten? Mit wie vielen Leuten?
Gut, die Bundeswehr an sich hat ja in der Sportförderung irgendwo in der 600 Sportler und darauf entfallen 12 feste Plätze auf den Pferdesport. Das ist originär Dressur, Springen, Vielseitigkeit, die olympischen Disziplinen und wenn da Kapazitäten sind, fällt darunter auch der Fahrsport und das Voltigieren.
Und wie kommt man da hin sozusagen? Bewirbt man sich da, wenn man aus der Schule kommt, Ambitionen hat, vielleicht auch im Landeskader schon war oder so? Oder wird man ausgewählt vom Bundestrainer? Wie ist der Ablauf? Wie kommt man in den Genuss der Sportförderung?
Gut, entschieden. In erster Instanz wird das natürlich über den Spitzensportverband, also über FNDOKR. Grob gesehen kann man einfach sagen, wird natürlich das Altersspektrum Jugend bzw. U25 angesprochen oder gesucht. Also eigentlich mehr oder weniger nach der Schule, nach dem Abitur
Reiter mit Perspektive.
kann man sich für diese Sportförderung in der Bundeswehr bewerben. Originär nach dem Wegfall der Wehrpflicht ist es so organisiert im Pferdesport, dass man, wenn man sich bewirbt und genommen wird, für 2 Jahre in der Bundeswehr sein darf, in dieser Sportförderung. Dass man die ersten 6 Wochen lernt man das kleine Bundeswehr einmal eins in der Grundausbildung. Danach kommt man nach Warndorf und ist eigentlich mehr oder weniger wirklich für den Sport freigestellt und kann dann sogar noch, das ist noch so ein kleines Bonbon, was wir uns erarbeitet haben, dadurch, dass die Inhalte auch einer Lehre vermittelt werden und dass man freigestellt werden kann zur Berufsschule, dass man dann sogar über Sonderparagraf im Berufsbildungsgesetz sogar nach 2 Jahren zur Prüfung zugelassen werden kann und auch nach 2 Jahren, wenn man dann die Bundeswehr wieder verlässt, sogar mit einer abgeschlossenen Lehre wieder nach Hause gehen kann.
Das ist ja sehr sinnvoll. Das hört sich gut an, ja. Wie sieht der Alltag von so einem Reiter in der Sportfördergruppe aus? Der ist wirklich 100% nach dieser von dir angesprochenen Grundausbildung dafür freigestellt, sich dem Pferdesport zu widmen? Muss der selber Ställe machen, misten oder kann er wirklich nur trainieren? Bekommt man von der Bundeswehr Pferdepflege oder wie kann man sich das vorstellen?
Es ist im Prinzip genauso wie zu Hause auch. Also der Dienst, sogenannte Dienst, beginnt morgens um 7 Uhr mit der Stallarbeit. Da wird gefüttert, da wird gemistet, da wird eingestreut, da wird die normale Pferdepflege gemacht. Die Pferde gehen das erste Mal schon mal raus, entweder ins Paddock oder in die Maschine, in die Führmaschine und so weiter. Dann wird gefrühstückt und dann geht es in den normalen Trainingsbetrieb. Und dasselbe ist dann natürlich mittags und abends nochmal identisch. Aber im Endeffekt ist es so, im Schnitt haben die Reiter 4 bis 6 Pferde da und sind wirklich ausschließlich dafür verantwortlich. Also es wird jetzt keine ABM gemacht dort, sondern sollen möglichst viele Pferde mitbringen. Also wie gesagt, diese Zahl 4 bis 6 ist eigentlich eine gute Zahl, um den Tag, sagen wir mal, sinnvoll mit Training, Pflege, Umgang am Pferd auszufüllen. Und haben auch tatsächlich nur diese Aufgabe. Allerdings, worauf Wert gelegt wird, ist eben, dass tatsächlich erstmal die ganze Arbeit von A bis Z auch wirklich erstmal selber gemacht wird. Sie da auch Hilfestellung bekommen, was sie vielleicht vorher noch nicht so selber für verantwortlich waren bei der Fütterung, beim Umgang, bei der Haltung, bei allen Sachen, die zum Beispiel Gesundheitsmanagement angeht, die Beschlag angeht, Hufschmied und so weiter, Impfungen, Wurmkuren, und der ganze Umgang, das ganze Management, dass sie da natürlich Hilfestellung bekommen, aber das in erster Linie wirklich von A bis Z alles selber zu managen und auch zu verantworten haben.
Ja, dann kriegen wir ein bisschen so eine Allround-Ausbildung mit. Auf jeden Fall, auch wenn sie es von zu Hause noch nicht bekommen haben als junge Reiter, dann lernt man hier auch neben dem Reiten eine Menge dazu.
Das ist so, weil Grundgedanke soll natürlich schon sein, nicht nur jetzt, sag ich mal, ein, zwei wirklich sportlich erfolgreiche Jahre zu haben, sondern Wunschvorstellung oder Ziel vom Verband ist natürlich, sag ich mal, Talente zu finden, die während der Bundeswehrzeit zu fördern und denen das Handwerkszeug zu geben, nachher tatsächlich semiprofessionell oder professionell sich aufzustellen und im Sport zu verbleiben. Mhm. Man möchte schon nachhaltig fördern. Also es ist nicht so, dass jetzt jemand ein, zwei Jahre schöne Jahre haben soll, aber von vornherein sagt, danach hört er auf. Ja. Diese Leute wollen wir eigentlich originär nicht, sondern wir wollen eigentlich lieber dann die Leute, die vielleicht noch nicht so top of the pops sind, aber die signalisieren, wir wollen Profi werden oder wir denken über diesen Bereich nach. Dass man eben auch weiß, man fördert da Jugend heran, die dann aber auch nachher dem Sport ja höchstwahrscheinlich erhalten bleiben.
Ja, was in der Vergangenheit auch wirklich oft schon sehr gut funktioniert hat. Ich erinnere mich jetzt so an David Will, der später dann auch schon noch Global Champions Tour geritten ist, und gibt ja ein paar Beispiele, weil er sehr, sehr gut funktioniert hat.
Ja, es gibt sehr, sehr viele Beispiele. Mittlerweile sind es natürlich nicht nur noch männliche Beispiele. Als ich das erste Mal 98 da war, da gab es zum Beispiel die ersten zwei Frauen in der Spitzensportförderung. Damals waren das zwei Schwimmerinnen. Heute, sage ich mal, habe ich in der Betreuung mehr junge Damen wie Männer. Mhm. Das wandelt sich schon so ein bisschen. Aber im Endeffekt kann man schon sagen, dass ganz, ganz viele in dem heutigen Sport irgendwann mal zu einer Zeit die Uniform anhatten und sich haben in Warndorf durch die Bundeswehr und auch durch den Verband haben fördern lassen und sind da, sagen wir, haben da reingeschnuppert, wo sie heute zu Hause sind.
Ja, also sowohl Privileg, das machen zu dürfen, man hat aber auch ein paar Pflichten, die damit einhergehen. Was man zum Beispiel auch sieht, und das werden unsere Hörer zu Hause bestimmt auch hier und da schon mal auf dem Turnier gesehen haben, damit einhergeht, du und auch die anderen, die in der Sportfördergruppe sind, reiten in Uniform. Ja, also ist das komfortabel oder ist das gar nicht die richtige Reitkluft?
Jein. Weil es, ja, ich glaube auch, wir sind auch die einzige Sportart, die tatsächlich in Uniform ihren Wettkampf bestreitet. Mhm. Bei mir ist es jetzt auch so, als Vielseitigkeitsreiter, ich habe die Uniform in der Dressur an, ich habe die Uniform im Springen an, im Gelände habe ich zivile Sachen an, weil es dafür keine Ausstattung gibt.
Ja.
So, aber Dressur und Springen sind wir tatsächlich als Soldaten in Fliegeruniform erkennbar und tragen das auch gerne. So, Reitsport hat ja doch eben gewisse Etikette, man hat ein gewisses Bild vor Augen und da macht sich die Uniform auch sehr gut und ich trage sie auch gerne und auch mit Würde. Nicht nur, weil es ordentlich aussieht auf dem Pferd, sondern ich kann auch wirklich sagen, ich bin gerne Soldat, trage gerne diese Uniform und ja, auch, trage auch gerne die deutsche Uniform und bin auch gerne Deutscher, das ist, ist einfach so.
Ja.
Und ja.
Hat auch einen hohen Wiedererkennungswert im Vergleich zu vielen anderen Sachen, die man da tragen kann, ist, glaube ich, auch als Zuschauer gern gesehen.
Ja, ja. So, was wir ja nochmal sagen wollten, es ist natürlich schon, also ich sag mal, zum Beispiel zur Dressur habe ich wirklich das Originaljackett an. Das ist ja doch ein bisschen festerer Stoff, das weißt du auch. Aber der streckt so ein bisschen im Sitz. das ist gut. Fürs Springen zum Beispiel habe ich tatsächlich von einem Schneider ein gemachtes Jackett, was nur so aussieht wie die eigentliche Uniform.
Das ermöglicht da ein bisschen mehr Flexibilität im Sprungablauf und.
Ja, wir haben ja darüber gesprochen, dass viele Facetten wichtig sind und ich sag mal, der Reiter ist eben auch ein wichtiger Faktor und auch auf dem Pferd, auch wenn man das so nicht so sieht, man will sich ja doch frei und ja, uneingeschränkt bewegen und machen und tun können und das ist dann einfach auch nötig. Nicht nur die Modernisierung im rein technischen Bereich, was Anlagen angeht, sondern natürlich auch, was das Sportequipment angeht.
Der Reiter ist ein wichtiger Faktor, sagst du. Was tust du denn für dich noch neben dem Reitsport? Du hast ja mit der Sportschule erstmal, sag mal, vom Tischkicker bis zum Fußballstadion ist alles da. Was sozusagen alle Möglichkeiten vor Ort, nutzt du die auch gelegentlich oder regelmäßig, auch in anderen Sportarten noch ein bisschen was zu machen? Oder?
Gut, ich habe ja jahrelang beim Boxtraining mitgemacht. Das hat mir viel Freude gemacht und es ist eben, hat viele koordinative Aspekte, wo wir, sagen wir mal, gleichartig veranlagt sein müssen. Dieser Boxlehrer oder diese Box-AG gibt es leider nicht mehr, da muss ich mich dann anders orientieren. Jetzt arbeite ich zweimal die Woche mit dem Sportmedizinischen Institut beziehungsweise da mit der physiotherapeutischen Abteilung zusammen und werde eben physiotherapeutisch dort betreut. Ja, wir mussten uns auch so ein bisschen beschnuppern, weil eben der Reiter hat natürlich seine Ansprüche oder letztendlich muss der Physiotherapeut auch erkennen, welche Faktoren, welche Patienten sind für mich wichtig. Haben wir unsere eigenen koordinativen Übungen gefunden, die ich da, sagen wir mal, unter Anleitung beziehungsweise unter Aufsicht mache, die wir auch immer ein bisschen erweitern. Natürlich, ich bin jetzt mittlerweile 40, aber wenn man jünger ist, merkt man das noch nicht so. Denn wenn man dann ein bisschen laufen, ein bisschen schwimmen geht, dann ist man eigentlich ganz gut drauf. Wobei man da auch nur rein fürs Herz-Kreislauf-System und für die Kondition was gemacht hat, noch nicht für die Koordination. Und das ist eben der Punkt, wo ich sage, Reiten ist eine Kopfsache. Wir müssen oder denken noch viel zu wenig an koordinative Fähigkeiten im Reitsport. Und da müssen wir immer wieder ran und müssen das fördern. Wenn deswegen wiederum der Reitsport und Boxsport, wo ich sage, Arm-Bein-Koordination, Antizipationsfähigkeiten, Reaktionsfähigkeiten, die sind angstfrei, wir sind angstfrei.
Tatsächlich viele Gemeinsamkeiten.
Viele Gemeinsamkeiten bin ich zum Beispiel auch eigentlich nur drauf gekommen, weil wir in der Sportschule in Warndorf zweimal im Jahr einen Trainer-BW haben für Spitzensportler. So, und den habe ich natürlich auch irgendwann mal besucht. Und da war es so, dass eben
gesagt wurde... Also das ist ein Lehrgang, um das einmal für die Hörer zu erklären, ein Lehrgang für eben Leistungssportler, die sich da nochmal weiterbilden können.
Genau, das ist sowas zwischen Trainer C und Trainer B, um eigentlich so, sagen wir mal, die kleinste oder eine der kleinsten Ausbilder-Trainer-Lizenzen zu erwerben. So, und da war es natürlich so, dass gerade die, da sage ich mal, nicht so alltäglichen Sportarten sollten wir dann dem restlichen Lehrgang eben auch mal, sage ich mal, zeigen oder dass man es, dass es auch mal ausprobiert werden konnte. So, also war es so, dass ich auch bei meinem eigenen Lehrgang habe ich die Leute an der Longe aufs Pferd gelassen. Und das war eben ganz interessant, einfach mal von der anderen Seite zu sehen, hochprofessionelle Sportler, voll von der Fußspitze bis zur Nase durchtrainiert, welche Sportarten, welche Disziplinen sitzen gut ad hoc auf dem Pferd, ohne Vorerfahrung oder wie viele oder wer eben nicht. Und da war es sehr überraschend, dass eben gerade Boxer, natürlich nicht Schwergewicht oder superschwer, aber Mittelfliegengewicht und so weiter, aber genauso auch die ganzen Wintersportler, Abfahrer, Buckelpiste, Snowboard und solche Sachen, waren unheimlich talentiert, direkt, sage ich, die haben sich draufgesetzt, direkt Schritt, Trab, Galopp und weit weg von Verkrampfen oder von runterfallen. Wir hatten aber auch Beispiele, wo man denkt, Mensch, da denkst du das doch gut. Schwimmer, im Regelfall Katastrophe.
Okay.
Laufen, Leichtathletik, im Regelfall auch Katastrophe. Also da sind, sag mal, Aspekte dabei, oder Kampfsportler, jetzt zum Beispiel Kickboxen, Taekwondo und solche Sachen auch gut.
Aber natürlich
zum
gutes
Beispiel Ringer, Judoka und solche Sachen, die dann aber wieder über Halteübungen, Haltekräfte und so weiter arbeiten, die dann zum Beispiel ein Pferd tatsächlich von oben bezwingen wollten, statt erstmal reinzufühlen und den Gegner quasi abtasten.
Ja, direkt auf die Matte.
Direkt gekniffen und gehalten und auch schnell abgefallen.
Okay.
Aber was zum Beispiel auch war, Volleyball, Beachvolleyball, war ich überrascht. Das ging im Regelfall meistens auch nicht. Da gibt es einen ganz berühmten Namen, den sage ich jetzt aber lieber nicht. Er hat 3 Runden überlebt. Danach habe ich ihn gefragt, ob er noch sprechen kann mit mir.
Okay.
Aber dadurch, sage ich mal, kam ich zum Beispiel erst recht eigentlich aufs Boxen. Weil ich einfach gesagt habe, Mensch, ja gut, Buckelpiste, Abfahrt, was weiß ich, das ist alles ortsnah ein bisschen schwierig. Was eben zum Beispiel auch ist, es wird ja immer gesagt, es soll geschwommen werden. Schwimmen natürlich, Herz-Kreislauf-System und so weiter, alles gut. Letztendlich, wenn es aber nicht gerade Brust oder Rücken ist, zum Beispiel eben für den Rücken auch äußerst unpraktisch, weil die meisten wissen ja gar nicht, es gibt ja auch ganz viele Kraulschwimmer, die auch Bandscheibe und so weiter haben, also nicht parallel dagegen arbeiten. Und wir eigentlich diesen Dreh- und Angelpunkt beim Reiten, die Schwachstelle, wenn wir die nicht alternativ stärken, genau an derselben Stelle hat ein Kraulschwimmer im Prinzip auch eher seine Schwäche.
Ja.
So, und dann erhöhe ich ja eigentlich sogar noch die Chance auf einen Bandscheibenvorfall oder sonst irgendwas.
Dann als die Sportschule und auch so ein Lehrgang natürlich auch eine super Plattform, um sich da erstens mit anderen Athleten auszutauschen und zweitens eben sich selber auch so fit zu halten und dahingehend zu arbeiten, wie du es auch tust. Ja, ich würde gerne nochmal einen Blick in deinen Stall werfen sozusagen und auch auf den anderen Teil der Athleten gucken sozusagen. Du hast ja mit Zoe, mit Penny und Corvette, ich weiß gar nicht, ob Corvette auch einen Spitznamen hat.
Nee,
die heißt Corvette.
Corvette ist tatsächlich Corvette.
Okay, hast du ja 3 Pferde, die schon sehr erfolgreich waren teilweise mit Corvette. 3-Sterne-Prüfung auch schon, ich weiß nicht, ob 4 Sterne auch schon angekommen sozusagen.
Die ist jetzt gerade letzte Woche in Po in Südfrankreich vor den Pyrenäen ihre erste 4 Sterne gegangen. Hat direkt eine grandiose Dressur abgeliefert mit 25 Punkten bei 60 Startern auf Platz 3. Dann ging sie eine tolle Runde im Gelände. Eine Situation habe ich leider falsch eingeschätzt. Da kam ich in einer Zwischendistanz leider an, aber dieser Sprung hat diese Zwischendistanz leider nicht zugelassen. Also hatte ich da einen Run-Out, der Rest war toll. Springen war auch null und toll, aber natürlich ergebnistechnisch dann mich auf Platz 25 mit der Verweigerung wieder gefunden, wobei trotzdem gefühlt eine tolle Leistung. Reiter sich leider einmal selber versteuert. Also, wo ich sage, das macht heiß auf die nächste Saison und eigentlich bin ich traurig, dass diese jetzige Saison zu Ende ist. Und gut, in Pennsylvania, die ist natürlich jetzt 18, wird 19. Damit werde ich jetzt mal so diese Hallengeländeprüfung, diese Spaßprüfung, Stockholm, Stuttgart, vielleicht auch Paris, Genf und so weiter angehen über den Winter. Ob die noch eine letzte Saison mit 19 haben wird oder nicht, werde ich, glaube ich, situativ entscheiden. Im Moment ist sie so gut drauf, dass ich sage, könnte ich mir vorstellen, wenn sich an dem Status was ändert und die sich nicht mehr gut genug anfühlt, dann bin ich aber auch jemand, der sagt, ich höre dann lieber auf und gebe einen schönen Ruhestand, wie da noch in irgendwelche Altersprobleme reinzuarbeiten, reinzumachen. Ja. Aber ich habe, glaube ich, ganz interessante Nachwuchspferde, wo ich dabei bin, mir die aufzubauen. Allerdings sind die tatsächlich erst 6-, 7-, 8-jährig. So ein bisschen von da nach oben habe ich leider so ein kleines Loch. Da hatte ich nichts in der Vergangenheit, was sich gut genug entwickelt hat oder was erfolgsversprechend genug war, um damit weiterzuarbeiten.
Ja.
Da bin ich aktuell auch so ein bisschen auf der Suche, da sage ich mal, noch ein Pferd oder 1-2 Pferde zu finden, die mir diese Lücke so ein bisschen schließen können. Aber das ist... Ja, ist tatsächlich relativ schwierig. Ist wie in jedem Sport auch, ein Top-Sportler, egal in welcher Altersklasse oder wo, auf welchem Niveau abzuholen, ist ganz schwer zu finden. Das versucht jeder und sucht jeder. Bis jetzt war es einmal immer am erfolgreichsten, wenn ich tatsächlich die Pferde, die bei mir im Sport sind, außer Pennsylvania, die ich mal als Korrekturpferd bekommen habe, sind es alles Pferde gewesen, die ich 4-jährig bekommen habe und dann selbst ausgebildet mit Hilfe dann in den Topsport gebracht
habe. Bei dir dann im Sport groß geworden sind.
Genau.
Mit welchem der Pferde hattest du deinen bislang größten Erfolg?
Ja, größter Erfolg ist immer relativ. Natürlich, letztendlich die Krönung mit, Leute werden sich fragen, wie kann der seinen größten Erfolg einen 2. Platz nennen? Aber
Batman, das war nicht irgendein 2. Platz.
Batman ist natürlich der Klassiker schlechthin. Ja. Viele Leute sagen, so ein Sieg in Batman oder ein gutes Placing in so einer Prüfung wie Batman oder Burley ist mehr wert wie jede Medaille. Das war für mich schon das bis jetzt das absolute Highlight. Doch, das kann ich schon so sagen. Ich meine, die zweimal deutsche Meister waren toll. Andere Sachen wie Weltcup, Weltcup-Finale,
Nationenpreis.
Nationenpreissiege in der Einzelwertung und so, das sind alles nette Steps, nette Zwischenschritte. War auch schön natürlich als Profi, wenn das mit verschiedenen, meist selbst ausgebildeten Pferden passiert. Aber natürlich mit dem kleinen Zoe, ja, den eigentlich von jung an keiner auf der Palette hatte, den zweiten Platz in Badminton bei der schwersten Prüfung der Welt. Noch nie von einem Deutschen bis dahin gewonnen worden, dann mit unserem Multi-Champion Michael Jung gewonnen und dann gleich deutsche Doppelführung mit mir dann an Platz 2, habe ich gesagt, gut, ich bin trotzdem der erste deutsche Sieger, weil da ist das so ein bisschen entstanden, wo es dann hieß, Michi ist ein Alien, weil ich gesagt habe, ich bin der beste Deutsche oder ich habe gewonnen, weil Michi ist ein Alien. Nein, es ist einfach, der sticht einfach insgesamt über alle oben hinaus. Ich glaube, das muss man sich als Vorbild setzen, aber man muss nicht erwarten, dass man ihn unter normalen Umständen den schlagen kann. Und ich glaube, deswegen war das tatsächlich für mich bisher das Allerwichtigste, ja, und
Und
das Schönste.
mit Zoe hattest du später dann auch die größten Sorgen, so Stichwort Olympia in Rio oder?
Ja, das war eine schwere Zeit, das ist richtig. Da sind wir schon wieder bei Michi. Wir waren Zimmerkameraden. Ich bin auch sehr froh, dass ich ihn da hatte. Weil wenn es dann so, ja, bei so einem Championat, bei Olympia, wenn da was Unvorhergesehenes passiert, da sind wir wieder bei Leute, die man um sich rum braucht, wenn man dann da eigentlich alleine steht und auf Probleme stößt, dann braucht man jemanden, der einem mal zur Seite steht und so. Und da war mir eine gute Hilfe. Aber das war eine ziemlich schwierige Zeit, ja.
Vielleicht können wir das noch einmal irgendwie kurz ein bisschen aufarbeiten für die Leute, die nicht ganz die oder die Hörer, die nicht ganz im Thema sind. Du warst ganz kurz davor, den großen Traum zu erfüllen, bei Olympia, bei den Olympischen Spielen an den Start zu gehen. Und du warst auch schon durch die Verfassungsprüfung und trotzdem gab es gesundheitliche Bedenken und du konntest dann im Endeffekt nicht starten.
Das ist richtig. Ich wurde im
Und
Endeffekt aus gesundheitlichen Bedenken ganz kurzfristig, sogar nach bestandener Verfassungsprüfung, eben dann vor der Dressur getauscht. So, das ist, ja, das ist, wie gesagt, wenn man natürlich sein Sportlerleben bis dahin gelebt hat und der Höhepunkt eines Sportlerlebens ist nun mal Olympia und man steht da und ist, sage ich mal, ja, einen Tag vom Traum entfernt. Und er zerplatzt vor Ort dann trotzdem. Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen. Da braucht man nicht viel mehr zu sagen, glaube ich.
deshalb umso wichtiger, dass man da Leute hat, die einem dann auch so ein bisschen zur Seite stehen, mit denen man sich dann da nochmal austauschen kann in so einer schwierigen Situation.
Es gab so Gott sei Dank mehrere vor Ort, die sich für mich eingesetzt haben. Es hatte leider nicht den Ausgang, den ich mir gewünscht habe. Ich habe bis zum Schluss, sage ich mal, trotzdem noch um meinen Start oder Startplatz gekämpft. Habe diesen Kampf leider verloren. Aber gut, das war, wie gesagt, hat mich auch ganz, ja, schon eine Zeit danach länger natürlich beschäftigt, aber irgendwann schüttelt man das ab. Und dann guckt man wieder nach vorne, ne? Man steckt natürlich schon erstmal den Kopf so ein bisschen in den Sand. Das hat auch einen Moment lang gedauert, aber da hat mir auch Winkler wieder geholfen, der gesagt hat, Verlieren gehört auch dazu. Wichtig ist, dass man die Faust in der Hand hat, die Faust in der Tasche, lächelt und dann wieder nach vorne guckt. Und natürlich haben wir versucht, danach vieles aufzuarbeiten, weil ich nicht mit allem einverstanden war. Das ist teilweise geglückt, teilweise nicht. Aber irgendwann, wie gesagt, muss man damit abschließen, und muss, entweder muss man damit dann schon aufhören oder man muss dann wieder nach vorne gucken und eben weiterkämpfen.
Richtig. Stichwort nach vorne gucken. Ein Höhen und Tiefen gehören zu jedem Sportlerleben. Jetzt war das vielleicht auch ein bisschen eine extreme Situation, wenn man an so einem großen Ziel ist. Aber ja, Stichwort nach vorne gucken. Was sind so die nächsten großen Ziele, die du dir persönlich gesteckt hast? Vielleicht auch wieder Richtung Championate. Gehört natürlich immer dazu. Wie sieht es im Stall aus? Wie fit sind deine Pferde? Alterstechnisch, da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Wir haben nächstes Jahr Europameisterschaft im eigenen Land. Ist das ein Thema?
Das ist mit Sicherheit ein Thema, wobei nicht mit Sicherheit ein Hauptziel. Also, ja, wie gesagt, wenn man alles nur auf so ein Championat auslegt, kann man auch stark enttäuscht werden. Es ist immer wichtig, dass man sich seine eigenen Ziele setzt. Im Moment, es hört sich ein bisschen eigenartig an, aber ob ich jetzt in Nomühlen Europameisterschaft reite oder nicht im nächsten Jahr, ist schön, wenn es dann klappt, ist aber nicht mein Ziel. In Nomühlen habe ich schon viele Erfolge gehabt und war ich auch immer sehr glücklich und auch erfolgreich. Aber ich würde lieber, wo wir schon wieder beim Thema Corvette sind zum Beispiel, mit der jungen Stude, würde ich lieber Richtung 4 Sterne weiterschauen, ob das dann eine 4 Sterne in Lomühlen ist oder ob es vielleicht auch eine 4 Sterne bei einem der 2 Klassiker ist. Würde mich tatsächlich mehr reizen und mehr anmachen wie eine Europameisterschaft.
Okay, ja. Jetzt kurzfristiger noch gesehen, du hast vorhin schon gesagt, auch im Winter, ihr geht jetzt nicht in Winterschlaf, weder deine Pferde noch du, sondern ihr habt jetzt im Winter noch ein bisschen was auf dem Turnierplan stehen, im Turnierkalender stehen. Da machst du dann auch wieder so ein bisschen auch Spaßprüfung mit, wie ich kann mich erinnern, dieses Jump and Drive in Aachen, wo richtig Stimmung ist. Das machst du dann auch gerne mit im Winter so ein bisschen.
Ja, also ist jetzt als nächstes, ist jetzt am 14. November ist Stuttgart, Schleierhalle, ein Hallengelände, das ist 2 Phasen, Springprüfung mit Geländeschwüngen. Das ist natürlich nicht originär unser Sport, aber es ist toll, wenn man sich der breiten Öffentlichkeit über so eine Plattform zeigen kann. Letztendlich so eine Schleierhalle, die Eastpicket packe voll an so einem
da
Mittwoch.
Ist richtig Stimmung.
Oder in Stockholm in der großen Arena. Genauso wie Salon du Cheval in Paris oder das große Turnier in Genf. Das sind eben diese 4 Stationen, die würde ich ganz gerne mit meiner guten alten Penny ansteuern. Ich bin Freund von diesen Hallengeländeritten. Ich mag die gerne leiden, ich reite die gerne. Ich glaube auch als Trainer, dass auch dieses technische Geländesprungtraining in der Halle auch seine Vorzüge bringt für das technische Reiten später dann wieder in der Saison. Da gehen die Meinungen sehr weit auseinander. Deswegen, ich gebe auch viele Lehrgänge im Winter in der Halle über eine Kombination aus Gymnastik, bunten Sprüngen, Geländesprüngen. Bin da auch sehr gefragt und glaube auch, das hilft tatsächlich in die Saison rein und auch in den wahren Geländesport, der natürlich draußen stattfindet und nicht damit vergleichbar ist. Aber das wäre ja so, wenn ich sagen würde, ein Sportler, der im Kraftraum oder an diversen koordinativen technischen Sachen arbeitet, macht irgendeinen Blödsinn, weil es nicht der eigentliche Sport ist. Das ist ja genauso auch. Zusammenarbeit hergeholt. Man muss sich die Facetten erarbeiten und dann, wenn es drauf ankommt, zusammensetzen.
Also kannst du auch den Hörern zu Hause, dem einen oder anderen, der auch in der Vielseitigkeit unterwegs ist, empfehlen, ruhig im Winter auch mit Geländetraining auch in den Hallen ein bisschen weiterzumachen und aufzubauen für die kommende Saison?
Definitiv. Ich sag mal, von früher, sag ich mal noch vor 10, 15 Jahren, wo man im Winter wirklich die Pferde Eisen runter, ab in die Wiese, im Frühjahr wieder rausholen und wieder anfangen. Die Zeiten sind lange, lange vorbei. Wir haben so eine Leistungsdichte mittlerweile und so einen hohen Technikanspruch, dass wir uns das einfach nicht mehr leisten können. Ja, so, und wir müssen im Winter, schon eigentlich im Herbst und im Winter angefangen, so an der Technik arbeiten und, dass wir dann so aufgestellt sind, dass wir dann Konditionsaufbau machen und dann rausgehen und fit sind.
Okay, ja. Mit Blick auf die Uhr erlaube ich mir noch ein bisschen eine persönliche Frage. Ihr seid ja bei euch im Haushalt vor ein paar Jahren um ein Mitglied reicher geworden, dein Sohn Ludwig. Sitzt er denn auch schon im Sattel hier und da?
Natürlich sitzt er schon im Sattel. Der hat das Pony Sternchen.
Ja.
Und gut, das beschränkt sich bis jetzt darauf, dass wir Sternchen satteln und reiten dann zum Picknicken auf dem Spielplatz. Picknicken, ein bisschen auf dem Spielplatz spielen, wieder nach Hause reiten. Wenn er gute Laune hat, dann reiten wir kurz mal irgendwo noch über so ein kleines Cavaletti oder durchs Wasser im DOKR-Wald. Und dann reiten wir wieder nach Hause. Und ansonsten, gut, das, was auch immer ist, klar, der ist natürlich hier wird auf dem Pferdehof groß, füttern, Leckerlis geben, Huffett hinstreichen, wo es einem gerade so passt und so weiter. Das gehört natürlich zum Tagesgeschäft.
Also ist er schon in tritt schon in die richtigen Fußstapfen. Super.
Gut, also wenn er ein bisschen nach mir kommt, wird er auch erst noch in irgendeinen Umweg gehen. Mhm. Dadurch, dass ich das aber weiß, ich sag mal, der geht auch jetzt schon zum Fußball, der geht auch zum Kinderturnen. Im Endeffekt kann der erstmal, das ist natürlich auch der Vorteil in Warendorf, mit den ganzen Stadtsportvereinen und so weiter, mit den ganzen sportlichen Möglichkeiten, nicht nur in der Sportschule der Bundeswehr, die abends von den ganzen Stadtsportvereinen genutzt werden, sondern auch alle anderen Möglichkeiten. Der kann erstmal das machen, wo er Interesse dran hat. Mhm. Wenn er dann nachher tatsächlich reiten will, kann er das machen.
Ein Muss ist es nicht.
Wenn er was anderes machen will, kann er das gerne auch machen. Also okay. da bin ich völlig schmerzfrei eigentlich.
Schön. Ja, wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen für die anstehende Hallensaison, dass Penny fit bleibt, dass es mit Corvette nächstes Jahr auch so weitergeht, wie du dir das vorstellst. Wünschen dir sportlich und auch für deine Familie, über die wir gerade gesprochen haben, weiterhin alles Gute und sagen einmal vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast für das nette Gespräch.
Sehr gerne, war mir eine Freude.
Euch lieben Zuhörer auch vielen Dank. Das war schon wieder für heute. Und ich sage einfach mal ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
Das war's auch schon wieder mit dieser Episode des Podcasts. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr fandet das Thema ebenso spannend wie wir. Abonniert uns gerne, dann hört ihr auch die nächste Episode wieder mit einem neuen spannenden Thema. Bis dahin, viele Grüße aus dem Landwirtschaftsverlag.